Insider, der Böllhoff-Podcast. Heute zu Gast
Wolfgang Böllhoff.
Alter?
Gehe stramm auf 90.
Bei Böllhoff arbeite ich als
vielleicht ältester Rentner.
Böllhoff ist cool, weil
Böllhoff Erfolg hatte bisher und ein gutes Betriebsklima herrscht.
Das macht mich aus.
Freundlich zu sein, immer ehrlich, fleißig und den Menschen zugewandt. Das möchte ich sein.
Nach der Arbeit. Sofa oder raus?
Ich lese gern, ich höre gerne Musik, ich reise gern und immer wieder versuche ich, Neues zu sehen, Neues zu erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Insider, dem Böllhoff-Podcast. Heute habe ich den Herrn Dr. Böllhoff bei mir. Hallo, Herr Dr. Böllhoff.
Ja, ich freue mich, Laura.
Ich freue mich auch, dass wir Sie heute dabei haben. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge. Sie haben sehr viel zu erzählen, da bin ich mir sicher. Dann würde ich auch gerne direkt beginnen mit der Vorstellung, dass Sie sich vielleicht einmal bei den Zuhörern vorstellen, in ein bis zwei Sätzen oder auch mehr.
Also ich sagte schon, ich gehe auf die 90, habe ein langes, sehr überwiegend glückliches Leben hinter mir. Ich bin geboren in eine Unternehmerfamilie, die da schon vom Großvater her unternehmerisch unterwegs war, habe als kleines Kind den Krieg, den Zweiten Weltkrieg erlebt. Dann kam ich in die Schule, war nie ein guter Schüler, habe mit Mühe das Abitur gemacht in Bielefeld und habe mal erst eine kleine Schlosserlehre gemacht. Ohne Abschluss, aber feilen und löten und schweißen habe ich gelernt. Und dann begann das Studium. Das Studium fiel mir leichter als die Schule, also ein typischer Spätentwickler. Mhm. Und am Ende des Studiums habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich 60 Jahre verheiratet war, ehe sie starb, und habe dann 1959 meine Karriere in der Firma Böllhoff als Außenmitarbeiter für Helicoil angefangen. Mhm. Das war 1959. Mein Vater, 40 Jahre älter als ich, gab mir bald eine Aufgabe, die mich nach Wien führte. Ich sollte den Helicoil-Vertrieb im Südosten Europas aufbauen. Das war sein Ziel. Das Ziel meiner Mutter war, dass ich noch promovieren sollte. Und das habe ich beides mehr oder weniger gut in Wien geschafft und habe dann meine Freundin aus dem Studium geheiratet, eine ganz wertvolle Frau, die sich in der Zukunft nicht so im Unternehmen einmischte, wie das noch meine Mutter getan hatte und sehr stark für guten Geist im Hause gesorgt hatte, konnte sie das in dem größer werdenden Unternehmen nicht mehr so leisten. Aber alle Spitzenleute des Unternehmens, die dann im Laufe der Jahre kamen, die hat sie alle gekannt. Mhm. Vier Kinder kamen, vier gesunde Kinder, die auch in der Schule besser waren als ich, alle vier. Und wir waren eine glückliche Familie. Heute würde ich sagen, dass ich die Familie eher ein bisschen vernachlässigt habe, weil Nummer eins war für mich immer, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das möchte ich zu mir auf Ihre Frage sagen. Mhm. Und dass ich doch überwiegend ein glückliches Leben hatte und immer wieder Leute getroffen habe, die das Unternehmen mit mir weiterführten. Wissen Sie, Laura, Sie können alleine nichts machen. Wenn Sie nicht Leute haben, die, was sollte ich denn in Brasilien machen? Das war eine meiner ersten Gründungen. Was sollte ich denn in Brasilien machen, wenn ich da nach 6 Wochen weg war und ich da nicht einen tüchtigen Mann hinterlassen hätte. Das wäre nichts geworden. Und das gilt für alle. Das gilt für alle Stationen die sich in Zukunft entwickelten in der Globalisierung. Also Leute, Menschen, anständige Frauen und Männer. Frauen spielten in der Spitze in meinem Leben noch keine Rolle. Das waren alles Männer.
Ja, das hat sich jetzt stark verändert, das stimmt. Vielleicht wäre es jetzt ganz schön, Sie haben jetzt schon ein bisschen was erzählt über die Entwicklung, ganz bisschen von Böllhoff, aber haben sich auch super vorgestellt. Vielleicht wäre es jetzt spannend zu erfahren, wie ist es denn 1877 dazu gekommen, dass Wilhelm Böllhoff, Ihr Großvater, das Unternehmen Herdecke gegründet hat.
Das kann ich natürlich nur vom Hören sagen und von Briefen, die ich mal gelesen habe, erzählen. Also 1877 war mein Großvater 28 Jahre und war Handlungsreisender, nannte man das damals, und lernte eine Landwirt- und Bauerstochter kennen. Und als er sich dem Schwiegervater, dem künftigen möglichen Schwiegervater vorstellte, soll der gesagt haben: Herr Böllhoff, meine Tochter bekommen Sie nur, wenn Sie sich selbstständig machen. Ob das der einzige Grund war, weiß ich bis heute natürlich nicht, aber jedenfalls kam es so. Und ich glaube, dass dieser Schwiegervater ihm auch finanziell geholfen hat, denn er war Sohn eines Schneidermeisters und kam eben aus einer Handwerksfamilie, die nicht bei sehr vielen Kindern, ich glaube, er hatte 7 oder 8 Geschwister. Da ist das Vermögen eines Handwerksmeisters geteilt durch 7 nicht in der Lage, ein neues Unternehmen zu gründen. Und das wird dieser Landwirt, wird das mitgeschafft haben. Und so ging das dann 1877 in Herdecke los.
Ja, und danach hat natürlich Böllhoff viele große Meilensteine erreicht.
Ja.
Auf diese würde ich jetzt gerne eingehen. Möchten Sie mal erzählen, was aus Ihrer Sicht die größten Meilensteine von Böllhoff waren?
In meiner Zeit?
Ja.
Oder in der Zeit überhaupt von Anfang an?
Wir können ja erstmal mit Ihrer Zeit
beginnen. Mit Ihrer Zeit. Ich sollte noch hinzufügen, dass mein Großvater ja im Ruhrgebiet lebte, Herdecke bei Dortmund. Ruhrgebiet, Aufschwung des Bergbaus, des Stahlbaus, und dass er sein Sortiment auch danach ausgerichtet hatte und erstens dieses Sortiment nur einen Teil von Schrauben und Muttern hatte. Da waren andere Dinge für Schmieden und für den Bergwerk Bestandteil. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, neben dem Sortiment, wie machte er das? Er war kein Händler, der den Einzelhandel belieferte, sondern er belieferte sofort den Anwender direkt. Und das überregional. Er begrenzte sich nicht auf Dortmund und Umgebung, sondern hatte sofort einen Weltblick. Sagen wir mal einen Deutschlandblick. Seine Großmutter war Französin, da kommt vielleicht etwas von der Weltstimmung in den Genen raus. Er hat sofort in die weitere Welt geschaut, mein Großvater. So, jetzt zu Ihrer Frage, was waren in meiner Zeit wichtige geschichtliche Ereignisse? Da würde ich als erstes das Ereignis nennen, dass ich durch meinen Vater, ein tüchtiger Kaufmann, dass ich durch seine Innovation dem Unternehmen eine zusätzliche Seite aufzumachen, sehr schnell in das Industrielle kam. Und zwar, mein Vater hatte ja die Helikol-Lizenz in USA abgeschlossen, 1953, 54. Und das war ein ganz großer Meilenstein, den ich meinem Vater zuschreiben möchte, muss. Also das war ganz wichtig für die Böllhoff-Firma, eine neue Aktivität zu setzen, die uns in die Innovation und in die Technik führte. Das war so das Wichtigste, was ich meinem Vater dankend in Erinnerung bringen möchte, dass er nicht nur 2 Weltkriege überstanden hat und immer wieder anfangen musste. Der Erste Weltkrieg war total zerstört und der Zweite Weltkrieg war eigentlich noch schlimmer. Und er musste mit über 50 Jahren musste er wieder anfangen. Also das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Und meiner Mutter war sehr partnerschaftlich dabei. Danach, nach dieser Helikoil-Erfindung, fing so meine Zeit an, 1959. Und da war zunächst ein ganz wichtiges Ereignis, dass ich nach dem Ausscheiden meines Bruders, ich habe einige Jahre mit meinem Bruder Gerhard ganz gut zusammengearbeitet, aber der wollte sich hinterher selbstständig machen und nicht in dieser Familie, die auch Zwänge hat. Eine Familie hat auch Zwänge. Da wollte er sich von befreien. Und so wurde ich dann einziger an der Spitze leitender Mann. Das war eine ganz wichtige Sache, dass ich in Zukunft wirklich mit meinem Vater noch einige Jahre an der Spitze, dass ich mit ihm die Entscheidungen schnell und klar treffen konnte. Mhm. Würde ich als das Wichtigste für das Unternehmen sehen. Dann kamen zwei wichtige Punkte in meinem Berufsleben. Das eine war die beginnende Internationalisierung, die Globalisierung. Das Unternehmen war ein relativ kleines Unternehmen, hatte aber auch schon 150 Leute, hatte das Unternehmen schon, als ich anfing. Dass wir wirklich in der Lage waren, das Unternehmen erstens in die Welt zu bringen und zweitens das Sortiment zu erweitern. Mhm. Mit dem Ausscheiden meines Bruders war der Handelsbereich war abgegeben zur Thyssen-Gruppe. Mhm. Er war nicht mehr Bestandteil der Familie. Und den holte ich zurück. Mhm. Diesen Handel holte ich von Thyssen zurück und habe ihn wieder in die Böllhoff-Unternehmung eingegliedert. Würde ich heute vielleicht als das Wichtigste überhaupt sehen. Dass mir das gelungen ist, war wirklich ganz wichtig. Das wissen Sie heute. Was wären wir ohne den Handel? Und der Handel hat in Zukunft noch viele, viele Möglichkeiten in der Welt. Was war noch wichtig? Sie dürfen mich übrigens auch mal nach Misserfolgen fragen. Ich erzähle jetzt hier gleich die Erfolge und es gab auch Misserfolge. Dürfen Sie mich auch nachfragen?
Ja, ich würde das gerne jetzt schon fragen.
Jetzt schon fragen? Ja. Ich kann Ihnen, als ich mir überlegt hatte, wenn Sie mich das fragt, hatte ich mir schon gesagt, zwei ganz schwere Fehler. Vielleicht würden es auch drei oder fünf werden. Aber ich will jetzt mich auch hier nicht zu schlecht machen. Aber in der Zeit, in der ich weiter Unternehmer war, war ein Trend da, der nannte sich Diversifikation. Mhm. Und diese Diversifikation, die hatte ich auch aufgenommen und mir vorgestellt, dass wir noch in den Maschinenbau kommen und hatte ein Unternehmen gekauft, das hieß damals Kopperschmidt, wurde hinterher Böllhoff Verfahrenstechnik und dass ich diesem Unternehmen so viel Kraft jahrelang neben dem anderen gewidmet habe, war ein Fehler. Wenn ich die Zeit, die ich dem neuen Unternehmen gewidmet habe, wenn ich die nur auf Verbindungstechnik konzentriert hätte, dann wären wir heute, wüsste ich, dass wir heute noch besser wären. Ja. Und das andere ist, der andere zweite große Fehler ist, dass ich die Klebetechnik versäumt habe. Mhm. Dass ich die Klebetechnik versäumt hatte, an der ich war. Ich hatte die Klebetechnik klein im Haus. Hieß damals Casco, hieß die. Und diese Firma Casco ist heute Delo. Und dass ich die verkauft habe, weil es so langsam ging und wir kamen nicht richtig weiter und der Umsatz entwickelte sich schlecht, kostete natürlich auch viel, habe ich den Fehler gemacht, diese kleine klebetechnische Unternehmung zu verkaufen. Das habe ich mir gestern Abend als zwei ganz wichtige, es gibt noch andere Fehler, Aber wir wollen da ja jetzt nicht in der Fehlerhaftigkeit verharren.
Haben Sie denn was Positives mitgenommen aus den Fehlern?
Ja, jeder Fehler, das werden Sie auch schon wissen, Laura.
Ja.
Jeder Fehler bringt einen weiter.
Ja.
Jeder Fehler bringt einen weiter. Ich habe mir mitgenommen, nicht zu ungeduldig zu sein, was eine Grunduntugend von mir ist, ungeduldig. Das habe ich mir mitgenommen. Ja, das ist das Wesentliche.
Ja.
Dass man manchmal auch weiter beharrlich sein muss.
Mhm.
Ist nicht meine größte Stärke.
Ich finde es auch sehr interessant, zu wissen, welche Dinge Ihnen als Unternehmer in Ihrer Zeit besonders wichtig waren oder was Sie sehr gerne gemacht haben.
Was ich am liebsten machte, mit Menschen umgehen. Also das Personalwesen habe ich nie ganz abgegeben.
Mhm.
Ich habe immer einen Personalchef gehabt, an dem ich ganz nah dran war.
Mhm.
Und wenn ich in einem ausländischen oder einem inländischen Unternehmer als Niederlassung war, hat mich immer interessiert, was da menschlich los ist.
Mhm.
Das war mein Haupttätigkeit. Ich könnte noch tüchtige Leute nennen, denen wir zu verdanken haben, dass alles so gekommen ist, wie es heute ist und wie es bis zur Übergabe an meine Söhne war. Da ist der Herr Brune, der Herr Biermann, der Herr Schrott in Brasilien, der Jean-Paul in Willy Lutz in Italien. Also ich glaube, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Ich will damit nur sagen, sie sind an der Spitze nichts, wenn sie nicht gut wird. Wenn sie da unten nicht die Laura haben und den Frank da und die Person da, dann geht es nicht.
Ja, haben Sie schön gesagt, ja.
Sie haben müssen auch anständige Leute sein.
Ja. Sie haben gerade den Punkt auch angesprochen, die Übergabe in die vierte Generation. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier einzusteigen in die Meilensteine Ihrer Söhne. Darüber wollten wir jetzt auch noch sprechen.
Ja. Mhm.
Genau.
Also da sprechen Sie einen Punkt an, der mit zu meinen Erfolgen gehört. Vielleicht war es überhaupt das Wichtigste, am Schluss eine Übergabe richtig zu machen. Und da spielt meine Frau auch eine große Rolle, meine verstorbene Frau. Wir haben uns angeguckt, wie spielen die vier denn zusammen und was haben sie für Entwicklung genommen. Und da musste mal erst entschieden werden, geben wir es nur einem oder geben wir es zweien.
Mhm.
Und das beides hat Vorteile.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel gezeigt, dass es gut war, alleine an der Spitze zu sein.
Mhm.
Es ging schnell und es wurden Fehler gemacht. Wenn zwei an der Spitze sind, geht es langsamer, aber es werden weniger Fehler gemacht.
Mhm.
So einfach kann man mal zwei und eins auseinanderbringen. Und so haben wir uns entschieden, dass wir zwei nehmen, die wollen und können, von denen wir annahmen, dass sie es können. Und die beiden wollten. Und so haben das meine Frau und ich zusammen entschieden und es dann den beiden angeboten, aber den beiden anderen auch erklärt. Einer wollte sowieso nicht und meine Tochter wollte auch nicht. Die hatte sowieso mehr Mode, Design im Kopf, sodass das eigentlich glücklich war, dass die beiden wollten und dann bewiesen, dass sie es auch wirklich können.
Mhm. Wie haben Sie dann damals die Übergabe eingeleitet? Sie haben ja gerade schon erzählt, dass...
Ja, das ist eine gute Frage, Laura, denn das habe ich mir mit meiner Frau gut überlegt, dass beide einige Zeit nicht mit mir zusammenarbeiten. Ich habe die weggeschoben. Den einen habe ich nach Österreich geschoben und der hatte dort seinen eigenen Chef.
Mhm.
Natürlich habe ich mit dem Chef ab und zu gesprochen, aber das wusste nicht Wilhelm. Und den anderen habe ich nach Brasilien geschoben. Und da unterstand er dem Herrn Schrott und hatte ganz andere Chefs als mich. Das waren mindestens 2 Jahre.
Mhm.
Und dann habe ich sie nach hier berufen, hintereinander. Erst der Wilhelm ist ja 5 Jahre älter als Michael. Und habe sie auch hier nicht mir unterstellt, sondern einem anderen, einem Kollegen. Klaus Henkel war das, der leider sehr früh verstarb, aber auch ein sehr sympathischer, tüchtiger Mann war. So, Wilhelm arbeitete also mit Dr. Henkel und der Michael mit Herrn Schrott. Und als er nach hier kam, weiß ich jetzt nicht mehr, wie er da zunächst bekam als Vorgesetzten, aber jedenfalls wurden sie es mir direkt zugeordnet, als ich abgab. Mhm. Als ich wirklich völlig abgab, und das habe ich ziemlich konsequent gemacht, ich bin nämlich auch als Mehrheitsgesellschafter zurückgetreten und habe meinen beiden Söhnen die Mehrheit im Unternehmen gegeben. Mhm. Sodass die streng genommen mich hätten immer vor die Tür setzen können und hätten mir einen Schlüssel vom Unternehmen abnehmen können. Die juristische Macht hätten sie gehabt. Aber das haben sie bis heute nicht gemacht.
Ja, und
also die Übergabe war, die ist wirklich gut gelungen. Mhm. Und da spielt auch immer das Glück eine Rolle. Wir in unserer Familie sagen, der liebe Gott hat da seinen Segen dazu getan. So sagen wir das. Und das glaube ich auch. Und dafür bin ich sehr dankbar, wie ich überhaupt jeden Tag ein bisschen für was dankbar bin.
Ja, das muss man auch sein, auf jeden Fall. Ja. Und was würden Sie sagen, war ab dem Moment, wo Sie die Aufgaben abgegeben haben an Ihre Söhne, was waren da so die größten Meilensteine?
Ja, ich habe zunächst noch den sogenannten Chairman gemacht. Das heißt, einige Jahre waren sie offiziell mir noch im Beirat zugeordnet. Mhm. Sie waren mir noch verantwortlich. Das hat, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gedauert. Und dann bin ich zurückgetreten als reiner Beiratsvorsitzender und habe mich dann laufend weniger um das Tagesgeschäft gekümmert. Da hat es auch manchmal durchaus Unruhe gegeben zwischen uns, dass ich mich zu sehr noch kümmerte und mich ein Detail interessierte. Da hat es durchaus auch mal unangenehmere Besprechungen gegeben. Aber nie richtiger Krach. Mhm. Also ein richtiger Krach hat es in den vielen Jahren nicht gegeben, weil wir uns gegenseitig respektierten und Achtung voreinander hatten. Auch die Diskussion, die dann, sagen wir mal, cholerisch ist sie nie geworden, aber schon mal härter. Mhm. Und ich kriegte dann eine gelbe Karte, weil die hatten recht. Wie überhaupt es nie dazu kam, dass wenn Dreiermeinung wirklich auf dem Tisch war, habe ich nie gegen 2 gewonnen. Die waren immer... Am Schluss waren die beiden immer zusammen. Wurde dann vielleicht noch mal überlegt. Aber die beiden sind eine Wand. Da konnte ich nichts machen. Und das habe ich gut gefunden.
Und Sie haben auch schon erwähnt, dass Sie Beiratsvorsitzender jetzt heute sind.
Nein, ich bin Ehrenbeiratsvorsitzender nur. Das ist weniger. Mhm. Beiratsvorsitzender ist richtig. Da müssen Sie... Als Ehrenbeiratsvorsitzender kann ich. Ehrenbeiratsvorsitzender ist heute Markus Miele. Mhm. Und ich bin nur ein normales Beiratsmitglied mit dem schönen Titel Ehrenbeirat. Heißt aber gar nichts. Okay. Gibt nicht mehr Einfluss.
Was sind Ihre Aufgaben in dieser Rolle?
Eine Aufgabe habe ich überhaupt nicht, wenn ich sie mir nicht nehme. Eine Aufgabe habe ich nicht. Aber ich kann natürlich meine Meinung sagen. Ich kann die beiden mal zu mir bitten. Ich kann Fragen stellen und kann vielleicht bitten, dass man sich das doch noch mal überlegen sollte. Mhm. Wenn ich der Meinung bin, dass das vielleicht noch mal überlegt werden sollte. Mhm. Wenn ich das gerade erzählen darf, mein Vater hatte da eine ganz schöne Angewohnheit. Mhm. Wenn der mit was nicht einverstanden war, was ich machte, dann guckte er mich an und sagte, Junge, hast du dir das gut überlegt? Und wenn er überhaupt nicht einverstanden war, dann sagte er, hast du dir das wirklich gut überlegt? Dann wusste ich genau, dass er damit nicht einverstanden war. Und dann habe ich es mir nochmal überlegt. Und dann wurde es vielleicht auch anders. Mein Vater hatte einen guten Instinkt. Mhm. hat einen sehr guten Instinkt. Wurde ja auch 90 Jahre, starb, als ich 50 war.
Haben Sie einige Dinge übernommen von Ihrem Vater, was Sie so gelernt haben, was Sie jetzt auch Ihren Söhnen weitergeben möchten oder was Ihnen wichtig war, Ihren Söhnen weiterzugeben?
Ja, viele Sprüche.
Die haben erst, Sie einen?
Ja, wenn er zum Beispiel sagte, Junge, du musst immer noch was hinter den Büschen haben. Damit wollte er sagen, geht es dir irgendwann schlecht, geht es dem Unternehmen schlecht. Und da musst du noch irgendwo was haben, wo du vorgesorgt hast, was du dann einsetzen kannst. Mhm. Junge, du musst unbedingt noch was hinter den Büschen haben. Wollen wir es dabei lassen?
Weil ja.
Ich habe noch mehr gesprochen. Aber der ist doch auch gut, ne?
Ja. Ja, schön. Wenn wir auch schon so über die Zusammenarbeit gesprochen haben, würde ich jetzt auch gerne auf unsere Kultur eingehen bei Böllhoff.
Ja.
Wir haben ja unglaublich viele Mitarbeitende hier, die auch sehr lange auch schon hier mit dabei sind. Was glauben Sie, woran das liegt?
Ich glaube, das ist in manchen Podcasts schon rausgekommen. Das ist die Nähe der Führungsleute. Ich sage jetzt hier absichtlich nicht nur Wilhelm und Michael.
Mhm.
Das ist die Nähe der Führungsleute, die sich bemühen, sich menschlich zu verhalten. Das ist das Wesentliche.
Mhm.
Und dieses menschliche Verhalten, was mein Vater den guten Geist im Hause nannte, wenn er sich über was ärgerte, dann schrie er, was ist das hier für ein Geist im Hause? Ja. Das heißt ja heute, was ist das hier für eine Kultur?
Ja.
Ist dasselbe auf seine Weise gesagt. Und diese Kultur, dass wir versuchen, von der Familie ausgehend, das Menschliche ins Unternehmen zu tragen. Natürlich müssen wir auch mal was Unangenehmes machen. Wir haben Zeiten gehabt, wo wir wirklich betriebsbedingte Entlassungen mit Sozialplan durchpauken mussten. Mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat. Das hat's auch gegeben. Und das hat auch sicher Unzufriedenheiten ausgenutzt. Aber wir haben es versucht, wie man so schön sagt, sozialverträglich zu machen. Aber eben auch, dass wir uns um jeden Einzelnen dann gekümmert haben, was dann wohl mit ihm wird. Ich glaube, dass wir uns da sehr bemüht haben. Ich glaube, das ist das Wesentliche, dass die Leute, die das auch schon erkennen. Die Leute wissen viel mehr über uns, als wir manchmal so meinen.
Also in den letzten Podcasts ist auch mir vor allem sehr aufgefallen, dass die Mitarbeitenden es sehr schätzen, dass sie jeden beim Namen kennen. Und ich frage mich natürlich, wie sie das schaffen, sich so viele Namen zu merken.
Wird immer schwerer.
Ja.
Ich laufe ja gern durchs Unternehmen. Bis heute mache ich das gern. Mein Silvestergang, dafür habe ich 3 Tage gebraucht, bis ich hier durch war. Und ich sage dann, wie schade, dass ich das nicht in China machen kann. Wie schade, dass ich das nicht in München machen kann. Und dann frage ich mich, hoffentlich macht das der Geschäftsführer da, so wie ich hier oder wie meine Söhne. Das ist mein unaufhörliche, da nerv ich meine Söhne schon mit dieser Frage, wie ist das in dem Münchner, wie ist das bei den Württembergern und so. Und wie ist es bei den Franzosen?
Ja.
Franzosen war ja, das habe ich übrigens eben nicht gesagt, eine ganz wichtige Sache war die Franzosengründung 1971. Wenn Sie sich heute vorstellen, wir hätten Frankreich nicht, dann wären wir ein halber globalisierter Laden und hätten auch das Programm Rifkle nicht, was nach, ich sage immer, das Programm Helikoil ist mein Vater, das Programm Rifkle ist der Wolfgang. Denn das hätten wir nicht ohne diese entscheidende Gründung 1971. Das darf man nicht vergessen, dass das zu den wichtigsten Ereignissen gehört, die das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat.
Bei unserem Leitbild haben wir unter dem Punkt den Werten Mut, Fairness und Vertrauen ausgewählt.
Mhm.
Warum wurden genau diese ausgewählt?
Das war 1975. Da haben wir in einem Brainstorm-Team haben wir alle Kardinaltugenden uns an die Wand gestellt. Mut, Fairness und Treue kamen hinterher dabei raus. Treue. Treue war dann hinterher immer erklärungsbedürftig. Was heißt Treue, wenn ich jemanden entlassen muss? Was heißt dann Treue, wenn wir einen Sozialplan machen müssen? Was heißt dann Treue? Und deswegen haben sich meine Söhne entschieden, dieses Wort Treue mit Vertrauen zu ersetzen. Und ich finde das sehr gut. Denn Vertrauen ist überhaupt, Laura, ist die Grundlage für jede menschliche Verbindung. Ja. Ohne Vertrauen schaffen sie keine gute Kommunikation und halten sie nicht. Das ist so wichtig für uns, Vertrauen haben. Und Zuversicht übrigens. Aber Zuversicht hätte da auch reingepasst. Aber dann wäre das das Vierte. Lassen wir es mal bei Mut, Fairness und, ich sage immer noch Treue, aber Vertrauen. Mhm. Das haben wir damals rausgearbeitet. Und da hat sich auch unsere Kultur weiterentwickelt. Mhm. Sie war ja grundgelegt schon ganz bald nach meinem Eintritt durch das sogenannte Harzburger Modell, was 1963 eingeführt wurde bei uns, das Harzburger Modell, was im Wesentlichen darauf aufbaut. Und da komme ich zum Vertrauen. Das bedeutet, ich muss Verantwortung abgeben. Mhm. Ich muss sie übertragen. Ich muss der Laura zutrauen, dass sie das gut macht. Und dann darf ich da nicht täglich fragen, Laura, was war denn da gestern? Und mit wem haben sie das gemacht? Und wie war denn das? Sondern das muss ich Laura überlassen und Laura macht das dann schon gut. Und ich kann ja sagen, dass sie es gut machen.
Dankeschön.
Das war die Delegation von Verantwortung. Das war der Anfang unserer ganzen Unternehmenskultur. Mhm.
Ich finde auch, zur Kultur gehört irgendwie auch die Böllhoff-Stiftung.
Ja.
Wie ist diese entstanden und was ist der Stiftungszweck?
Also wir haben zwei inzwischen ganz gut ausgestattete Stiftungen. Das ist die Wolfgang und Regina Böllhoff Stiftung und das ist die Mechthild Böllhoff Stiftung. Die Wolfgang und Regina Böllhoff Stiftung ist sehr früh in unser Visier gekommen, meiner Frau und mir, Regina. Mhm. Weil wir uns ja immer wieder sagten, Laura, was haben wir beide für ein Schwein gehabt? Mhm. Ja. Du bist in die alte Familie Röckel geboren. Ich in die nicht so alte Firma Familie Böllhoff. Und was haben wir für ein Glück gehabt, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir das zusammen gemacht haben, dass wir gesunde Kinder haben und Enkelkinder sehen wir auch schon. Wir haben immer ein bisschen was gemeindienstlich gemacht, aber wir müssen jetzt mal was für uns Großes machen. Und wodurch wird die Ungerechtigkeit dieser Welt, die ist ja da,
ja.
Die ist da, die fängt mit der Geburt an. Wie können wir das ein bisschen mindern? Und da waren wir uns sehr einig und später auch mit meinen vier Kindern, unseren vier Kindern, dass Bildung das Wesentliche ist. Dass Menschen, die gebildet werden, am ehesten imstande sind, für sich zu sorgen, Selbstverantwortung zu übernehmen und sich auch freuen am Leben. Denn was machen sie ohne Lesen, ohne Musik und ohne Theater? Ist so alles nicht so schön. Oder Jazzkonzerte und andere freudigen Erlebnisse neben ihrer Arbeit. Das machen sie besser, wenn sie gebildet sind. Und insofern muss ich da nicht mehr zu sagen. Das haben wir sehr systematisch ausgearbeitet. Ich habe das bis vor einem Jahr, habe ich das ganz intensiv aufgebaut. Und das macht jetzt noch besser macht das meine Schwiegertochter Anja, der Frau von Wilhelm. Die macht das jetzt noch besser. Und die andere Stiftung, ich habe meine Schwester Mechthild nicht erwähnt, meine kleine Schwester, die nicht verheiratet ist, die immer mit mir eng zusammen war. Mechthild und ich haben uns immer sehr gut verstanden und waren eine Einheit. Meine Mechthild hätte ihr letztes Vermögen gegeben, wenn hier in der Firma es notwendig wäre. Das wäre also ein schöner Busch gewesen. Das hätte die gemacht. Und diese Mechthild Böllhoff Stiftung, die sie, als sie noch gesund war, gegründet hat, richtet sich auf das palästinensische Gebiet deshalb, weil sie als sehr religiöse Frau, sehr fromme Frau, nicht verheiratet, sich gesagt hat, wir müssen was in dem christlichen Land tun, was so stark von bösen Kräften immer wieder heimgesucht wird, wie jetzt gerade. Und sie hat in die Stiftung als Zweck aufgenommen, Kinder in Krankenhäusern und in Schulen zu unterstützen. Mhm. Also das sind die beiden Stiftungen.
Mhm. Schön. Ich finde das toll, dass Sie das so unterstützen und machen.
Das ja, das, ist sehr schön. Ich meine, das ist auch eine Pflicht. Mhm. Nicht nur Freude, sondern eine Pflicht kann dazukommen. Und wenn das zusammenkommt, Freude und Pflicht, wissen Sie, dann haben Sie ein glückliches Leben.
Das stimmt. Wir haben das jetzt super toll zusammengefasst oder Sie haben das ganz toll zusammengefasst. Böllhoff hat sich enorm entwickelt, einige Meilensteine erreicht, aber aktuell, finde ich, entwickelt sich noch ein Meilenstein und zwar der Bildungscampus. Wie entwickelt sich das Ganze gerade?
Da habe ich doch vorhin gesagt, auf Ihre Frage, was mich am meisten beschäftigt hat. Menschen haben mich am meisten beschäftigt und Bildung hat uns am meisten beschäftigt. Mhm. Und das ist die Antwort.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht nur, ich will das jetzt nicht auf mich beziehen, das ist die Idee meiner Söhne mit ihrem Bildungswesen und der Personal, dem, wie heißt das heute, so ein Corporate Human
Resource.
Ja, also die vielen englischen Begriffe, die sind mir gar nicht sehr lieb. Aber das ist eben so gekommen in dem globalisierten Unternehmen. So, das ist der Grund, weshalb wir diesen Campus bauen. Und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich so gerne sage. Win-win heißt egoistisch, wir wollen gute Leute haben und die müssen froh sein und die müssen fröhlich sein und die müssen auf dem Campus sich amüsieren. Übrigens nicht nur Ausbildung, sondern auch Weiterbildung. Mhm. Das Zweite, nicht egoistisch, die müssen auch fröhlich sein. Wer schaffen will, muss fröhlich sein, ist eines unserer wirklichen Leitworte. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Ich hoffe, dass man in diesem neuen Gebäude nicht nur was lernt, sondern auch fröhlich ist. Ja, und ich freue mich darauf, wenn das eingeweiht wird. Es wird nun etwas später sein, aber ich glaube, dass es Ende dieses Jahres soweit sein wird. Mhm. Und dann werden Sie sich auch freuen, Laura.
Oh ja.
Und es vielleicht auch nutzen. Denn Sie müssen ja auch noch was für sich tun. Sie müssen schon noch was weiterlernen. Ich lerne immer noch was.
Schön. Ja, ich glaube, wir sind schon zum Ende gekommen, würde ich sagen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Fragen beantwortet haben und ja alles so schön erklärt haben, von vorne bis hinten. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Folge, die sich die Zuhörerinnen sehr gerne anhören werden. Und ich glaube, ich fände es noch ganz schön, wenn wir noch zum Abschluss des Podcasts vielleicht eine Lebensweisheit von Ihnen zu hören bekommen.
Also zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass es mir auch Spaß gemacht hat.
Sehr schön.
Und dass Sie das gut gemacht haben und dass mich das freut. Wenn Sie eine Lebensweisheit von mir haben wollen, kommt die von meinem Vater. Mhm. Und der hatte die Lebensweisheit leben und leben lassen. Und das hängt ja mit zusammen mit Win-Win.
Mhm. Schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und es hat mich sehr gefreut.
Und ich danke Ihnen auch und es hat mich auch gefreut.